Countdown. Ich möchte als erstes beten. Herr, ich danke dir, dass du meinen Mund füllst, dass du mich durch und durch füllst, mich wirklich komplett als dein Sprachrohr, als dein Lautsprecher benutzt, dass wirklich nichts von mir kommt, sondern alles, was du mir gezeigt hast, alles, was du durch mich sprechen möchtest. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass diese Predigt heute Herzen verändern wird, dass du heute Leichtigkeit in dieses Thema reinbringen wirst, dass jeder sich denkt, wow, ich möchte das auch, ich möchte noch mehr Zeit mit dir verbringen. Und ich danke dir, dass du Herzen veränderst, dass du Herzen berührst, dass du Herzen bewegst. Ich danke dir, dass du, Heiliger Geist, jedem hilfst, einfach in Gedanken dabei zu bleiben, sich zu konzentrieren und nicht abzuschweifen, sondern wirklich die Wichtigkeit deines Wortes zu begreifen. Und ich danke dir für dein Wort, für jede Bibelstelle, die ich heute vorlesen werde. Ich danke dir, dass du in jedem Herz die tiefe Offenbarung schenkst, dass jeder diese Bibelstellen versteht und greifen kann und für sich persönlich eine ganz persönliche Offenbarung haben wird. Und ich danke dir, dass du wirklich jedes Herz heute bereicherst und erfüllst, dass du wirklich jedem heute begegnest und jeder was mitnehmen kann, jeder, wo er sich was greifen kann und mitnehmen kann in die Woche und in die zukünftigen Wochen. Und ich danke dir, Herr, dass du mit dieser Predigt wirklich Veränderung schenken wirst, in all unseren Leben, in all unseren Herzen. Und ich danke dir für dein lebendiges Wort. Amen. Ja, ihr denkt jetzt vielleicht, dieses Thema höre ich gar nicht so gern und ich verbringe vielleicht gar nicht so gern Zeit unter der Woche mit Gott. Aber ich glaube und ich bin mir sehr sicher, dass diese Predigt und all den Input, den ich für euch hier habe, euch wirklich diesen unteren Satz zeigen wird, warum die stille Zeit dein ganzes Leben bereichern wird. Nicht kann, sondern wird. Und ich spreche aus eigener Erfahrung und diese Predigt, die ist über Monate hinweg eigentlich entstanden mit ein paar unfreiwilligen Experimenten und auch ein paar bewussten Experimenten. Aber um ein bisschen einschätzen zu können, wo ich meine Schwerpunkte lege, möchte ich euch zu Beginn ein paar Fragen stellen. Und ich möchte, dass ihr alle wirklich die Augen schließt, dass ihr ganz ehrlich zu euch selber seid und diese Fragen wirklich von Herzen beantwortet. Und ich möchte auch, dass alle neugierigen Augen auch geschlossen sind, dass jeder für sich das antworten kann. Es ist nicht für mich, sondern damit Gott weiß, in welche Richtung er jetzt gehen kann und welche Schwerpunkte ich besonders hervorhebe. Also die allererste Frage ist, wer von euch liest auch unter der Woche ab und zu in der Bibel? Wer davon unter der Woche in der Bibel liest, einfach mal die Hand hoch. Sehr schön. Wer macht es mehr als nur einen Vers täglich? Sehr, sehr schön. Wer macht's wirklich jeden Tag? Wer liest jeden Tag bewusst in der Bibel? Das sind schon mal viel weniger Hände. Bitte alle neugierigen Augen weiter zumachen. Wer macht täglich Lobpreis in seinen vier Wänden? Wow. Ich glaube, die gerade gestreckt haben, die wissen warum. Das ist stark. Wer fühlt sich in seinen Emotionen grundsätzlich komplett ausgeglichen? Wer merkt, dass er ab und zu mal von seinen Emotionen ein bisschen kontrolliert ist? Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, ja, fast jede Hand ging hoch. Wer kennt dieses Gefühl, ich weiß, ich sollte eigentlich viel mehr Zeit mit Gott verbringen, aber mir fehlt die Motivation, die Lust, andere Dinge machen mehr Spaß. Wir wissen es eigentlich, wir sollten mehr, aber wir kommen nicht dazu. Ich glaube, da sitzen wir wirklich alle im gleichen Boot. Wer kennt das Gefühl, ich würde gerne mehr Zeit mit Gott verbringen und mehr stille Zeit machen, aber ich finde keine Zeit dafür. Ich habe viel zu viel um die Ohren, viel zu viel Stress, viel zu erledigen. Auch da sitzen wir im gleichen Boot. Wer kennt das Gefühl, wenn er die stille Zeit macht, dass einem tausend andere Dinge einfallen, dass man sich schwer konzentrieren kann? Wow, viele Hände. Ich habe da ganz tolle Tipps für euch. Weil ich bin genauso. Und jetzt mal andersrum gefragt. Wem fällt es denn leicht, sich hinzusetzen und einfach mal in der Bibel zu lesen? Einfach mal sich auf Gott zu konzentrieren? Relativ wenig Hände. Wer hat so eine richtige stille Zeitroutine? So, wo er sich wirklich hinsetzt und gewisse Dinge immer wieder tut? Okay, relativ wenige Hände, aber ich hoffe auch, selbst für die, die Hände hochgingen, habe ich heute vielleicht auch noch neue Aspekte. Das heißt, wer von euch könnte Inspiration gebrauchen? Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das freut mich. Das heißt, Wir haben also irgendwie doch begriffen, wir sollten mehr stille Zeit machen. Aber das Wie und Wann und Wo ist immer die Schwierigkeit daran. Das heißt, wir müssen uns eigentlich mal bewusst werden, warum sollten wir die stille Zeit machen? Und dann wird es uns auch leichter fallen. Aber zuallererst schauen wir uns mal an, was die stille Zeit überhaupt ist. Was gehört dazu und was sind vielleicht On-Top-Dinge? Zuallererst ist es deine ganz persönliche Zeit mit Gott. Mit Gott und deiner Bibel. Die Zeit, in der du dich hinsetzt und nichts anderes machst, als einfach deinen Fokus auf Gott zu setzen. Dazu gehören die Basics, Beten, Lobpreis, Anbetung, vielleicht auch richtig tiefe Bible Study, Predigten anhören und Notizen dazu machen, aber vor allem auch das Gespräch mit Gott, diese Intimität, die Beziehung zu leben. Da können auch kreative Dinge dazu kommen, wenn du ein Instrument spielst, musizieren, wenn du singen kannst, singen oder für Gott zu tanzen. Es gibt nichts Befreienderes, als wenn man so gestresst ist, einfach mal Musik anzumachen, so wie alles tanzt und einfach mal auszuflippen. Ich habe das im Studium ständig gemacht. Wenn mein Kopf zugeballert war mit Informationen, habe ich Musik aufgedreht, einfach mal abgespackt und getanzt und es ging mir danach so gut. Oder auch Ausdruckstanz, wenn du Gott dein Herz offenbarst. Ich glaube, das ist eher für uns Ladies was, aber auch Männer können das. Tanzen ist sowas Schönes, das befreit die Seele. Und auch das kann man von Herzen für Gott tun. Oder wenn du zeichnen kannst, wenn du für Gott Dinge zeichnest, Bibelverse, Bible Lettering, da gehört ganz schön viel dazu. Und das macht unglaublich Spaß, wenn man kreative Punkte mit in die stille Zeit einbaut. Oder Lobpreislieder schreiben. Aber auch wichtig ist ausruhen, meditieren und innehalten. Nicht dieses okkulte Meditieren, sondern einfach mal innezuhalten und zu sagen, Herr, ich atme deinen Frieden ein. Ich tank auf bei dir, ich setze mich auf deinen Schoß. Ich bin gerade am Ende meiner Kräfte, ich tank einfach nur deine Liebe auf. Einfach mal ausruhen. Nicht ohne Grund haben wir einen Sabbat in der Woche, den Gott eingeführt hat. Auch er hat sich ausgeruht. Hätte Gott in 6 Tagen die Welt erschaffen können und dann am Montag wieder weitermachen können? Ja, hätte er. Aber er hat sich ausgeruht am letzten Tag. Er hat diesen Tag eingehalten, um sich auszuruhen, um uns zu zeigen, wie wichtig es ist, dass auch wir zur Ruhe kommen müssen. Wir müssen durchatmen, sonst schreit der Burnout direkt an unserer Tür. Wir müssen Gottes Nähe auftanken, wir brauchen ihn. Und zur stillen Zeit gehört auch definitiv manchmal so ein geistlicher Kampf, den guten Kampf des Glaubens, wo wir powern müssen, wo wir sagen müssen, Seele, du hältst jetzt deinen Mund, Satan, du hältst deinen Mund, mein Gott ist größer. Deine Powerzeit, wo du proklamierst, egal wie es mir geht, ich xxx auf meine Gefühle, ich weiß, mein Gott ist größer, ich weiß, dass die Sorgen alles Lügen sind, ich weiß, dass du regierst und ich weiß, dass du der Sieger bist. Das sind so die Basics, aber ich bringe euch ganz zum Schluss nochmal ganz viele Beispiele, was die stille Zeit alles noch mit in sich bringen kann, wie ihr vielleicht leichter in die stille Zeit reinkommt und wie ihr merkt, dass ihr sogar eine richtige Sehnsucht danach entwickeln werdet. Aber als kleiner Disclaimer vorab, als kleiner Haftausschluss, wenn manche Aspekte, die ich gleich nennen werde, vielleicht so klingen, als wäre Gott fern, Gott ist nie fern, Gott ist immer da, er ist immer bei dir, wenn, dann sind wir fern, wir drehen uns weg von Gott, wir verschließen unsere Herzen, wenn wir uns mit dem Alltag so sehr beschäftigen und ihn irgendwie ignorieren. Es fühlt sich dann nur an, als wäre Gott fern, aber Gott ist immer da. Aber meistens passiert es schnell, dass wir es so entscheiden, dass wir ohne ihn unsere Entscheidung treffen und unseren Alltag ohne Gott leben. Und dann ist es, als würden wir ihn ignorieren. Also alle Sätze, die ich über die stille Zeit erkläre, sagen nicht, dass Gott nur dann da ist, wenn du stille Zeit machst, sondern die stille Zeit öffnet all deine Tore, deine Augen, deine Ohren, dein Herz. Sie machen dich offen den ganzen Tag über für Gott. Deswegen ist die stille Zeit auch unfassbar wichtig. Warum sollten wir die stille Zeit machen? Ich habe hier 13 ganz, ganz wichtige Gründe, warum wir die stille Zeit machen sollten. Und ich glaube, wenn wir diese 13 Punkte begriffen haben, dann ist es gar keine Frage mehr, ob wir die stille Zeit machen wollen, sondern wie oft kommen wir dazu und wie oft bleibt anderes Zeug vielleicht liegen. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, je mehr Zeit du mit Gott verbringst, desto mehr schaffst du alles andere trotzdem. Das ist unlogisch ohne Ende. Wenn du deine Zeit aufbaust und irgendwie versuchst, Gott da reinzustecken, ist es wie ein Glas voll Reis und du willst da Äpfel reinstecken. Die Äpfel passen nicht rein. Machst du aber zuerst die Äpfel rein, die sind größer, dann fügt sich der Reis drumherum. Wenn du zuerst Zeit mit Gott verbringst, wird alles andere trotzdem in deinen Tag passen. Du wirst nicht mehr Stunden haben, aber du wirst in Leichtigkeit alles andere erledigen können. Und da spreche ich definitiv aus Erfahrung. Aber kommen wir zu den Punkten. Der allererste Punkt, und das ist wirklich der allerwichtigste, Gott sehnt sich nach uns. Er sehnt sich von Herzen nach uns. Er hat uns geschaffen, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben. Damit wir ihn loben, damit wir ihn preisen, damit wir Geschöpfe sind, die ihm alle Ehre geben. Er sehnt sich von Herzen nach uns. In Jeremia 31, Vers 3 lesen wir in der Neues Leben Übersetzung: Der Herr ist von ferne gekommen und sprach zu ihm: Ich habe dich schon immer geliebt, deshalb habe ich dir meine Zuneigung so lange bewahrt. In der Schlachterübersetzung der gleiche Vers: Von ferne her ist mir der Herr erschienen, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Er sehnt sich nach uns. Er sehnt sich so sehr nach uns. In Hesekiel 34, Vers 12 lesen wir, Neues Leben. Ihr seht hier immer die Übersetzung dabei, NLB, Neues Leben Bibel. Wie sich ein Hirte um seine Schafe kümmert, wenn sie sich verirrt haben, so werde ich mich, Gott, wird sich, um meine Schafe kümmern und sie aus allen Orten befreien, wohin sie an jenem finsteren, bedrohlichen Tag zerstreut wurden. Er ist der gute Hirte, der sich um uns persönlich kümmert. Um uns als jedes einzelne Schaf. Er lässt die 99 zurück, um dich zu finden, um dich zu suchen, um dich zu ihm zu ziehen, um dich wieder auf seinem Schoß zu haben. Würde er die 99, die safe sind, stehen lassen und dich suchen. Er sagt nicht, das eine Schaf ist mir egal, ich hab doch noch 99. Er sagt, dich will ich, dich brauche ich, dich liebe ich. Dich persönlich, um dich kümmert er sich. In Prediger 3, Vers 11, immer wenn ihr hier diese Klammern mit den Punkten seht, dann ist es, dass ich Teile davon weggelassen habe, um das ein bisschen abzukürzen. Gott hat die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Er hat die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Und das bedeutet, wir haben eine Sehnsucht und eine Gewissheit in uns von Anfang an, da muss es mehr geben. Da muss es eine höhere Macht geben, da muss etwas sein. Jeder Mensch ist auf der Suche. Und diese Sehnsucht hat Gott reingelegt in unsere Herzen, damit wir es eigentlich ganz leicht haben. Dass wir eigentlich nur suchen müssen, anklopfen müssen und er macht auf. Wer bittet, dem wird gegeben. Diese Sehnsucht ist in unseren Herzen tief verankert. Wir brauchen ihn. Und es gibt uns so eine Leichtigkeit, weil wir wissen, er hat uns zuerst geliebt. Aber da kommen wir auch noch gleich. Der zweite Punkt ist, wir brauchen ihn. Das wollen wir uns manchmal gar nicht so eingestehen. Wir wollen immer alles selber hinkriegen. Und wir denken immer, dass es total menschlich gesinnt ist, dass wir ja auch nicht zu unseren Eltern bei jeder Kleinigkeit kommen. Ich rufe auch nicht meine Mama an und sage, wie schalte ich die Spülmaschine ein, obwohl ich schon alleine wohne. Ich frage auch nicht, wie mache ich die Waschmaschine. Ich bin eigenständig unterwegs. Sie hat es mir gezeigt damals, hat es mir erklärt. Ich weiß, wie es geht und dann mache ich das. Ich würde mir dumm vorkommen, wenn ich sie jetzt nach so vielen Jahren anrufe und frage, wie geht das? Aber so ist Gott nicht. Wir können jederzeit zu ihm kommen und da gibt's kein, ich bin zu blöd, das hinzukriegen, sondern wir brauchen ihn. Das ist die tiefste Wahrheit, die wir begreifen müssen, dass wir ihn brauchen. In Johannes 4, Vers 13 bis 14 lesen wir: Jesus erwiderte, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wir sind hier in der Bibelstelle, als Jesus am Brunnen mit der samaritischen Frau ist. Und sie schöpfen Wasser und er spricht vom lebendigen Wasser und sagt, dieses Wasser hier, das ihr hier sehen könnt, dieses Wasser, da wird man wieder durstig. Trockener Mund, durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Und ich liebe es in der Bibel und vor allem an Jesus, dass er immer in Gleichnissen spricht, in Bildern spricht, sodass der Törichte, der Dumme, Arrogante sagt, was für Wasser, hä? Will ich gar nicht wissen, verstehe ich nicht, macht keinen Sinn, tschüss. Aber der sich damit beschäftigt und den Heiligen Geist fragt und sagt, was ist dieses Wasser? Der liest weiter. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Wer ist dieses lebendige Wasser? Jesus, der uns den Heiligen Geist gegeben hat. Johannes 6, Vers 35. Jesus erwiderte: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Der Törichte denkt sich: Wieso? Ich habe immer noch Hunger, mein Magen knurrt und ich habe Durst. Was meint dieser Jesus damit? Aber was Jesus damit meint, ist so viel tiefer. Wenn wir ihn haben, dann ist es alles, was zählt, alles, was wir brauchen. Wir werden geistlich nie wieder hungern, wir werden geistlich nie wieder Durst haben. Wir werden zwar eine Sehnsucht nach ihm haben, aber er wird diesen Hunger stillen, und zwar täglich, jeden Tag aufs Neue. Er wird niemals sagen: So, jetzt hast du dein Bäuerchen gemacht, jetzt bist du satt. Nein, er wird dir immer und immer mehr geben. Und je mehr du willst, je mehr du fragst, desto mehr gibt er dir, weil er so ein guter Gott ist, weil er ein liebender Gott ist, weil er dir so viel geben möchte. In Johannes 6, Vers 48 bis 41, also ein paar Verse weiter, sagt Jesus: Ja, ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren aßen Manna in der Wüste, doch sie sind alle gestorben. Dieses aber ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Fleisch. Ich gebe es, damit die Welt leben kann. Auch hier wird der Törichte sagen: Was für ein Brot? Was soll ich essen? Soll ich dir in den Arm beißen? Was redest du? Aber du musst den Heiligen Geist fragen, um zu verstehen, was Jesus hier meint. Allein schon bildlich wissen wir, im Abendmahl essen wir sein Leib. Dieses Brot, das wir brechen, steht für sein Leib, das er gegeben hat. Und wenn wir von ihm uns ernähren, wenn wir täglich in seinem Wort lesen und uns von ihm auftanken lassen, werden wir nie wieder hungrig sein. Wir werden nie wieder diesen Schrei in unserem Herzen haben, wie es die Welt hat, die sich nach diesem fehlenden Puzzleteil sehnt, die danach schreien und sich sehnen und mit allem, mit dem sie es stopfen, niemals so erfüllt sein werden wie wir, wenn wir nur eine Minute bei ihm verbringen. Besser ein Tag ganz nah bei dir als tausend andere sonst wo. Was für ein Geschenk, was für ein Privileg. Und in dem Vers davor haben wir gelesen, dass das lebendige Wasser bis ins ewige Leben reicht. Das heißt, bis zu dem Tag, an dem wir sterben und in den Himmel kommen, werden wir dieses lebendige Wasser hier auf Erden immer bei uns haben, wenn wir den Heiligen Geist in uns auftanken lassen. Jesus ist mein tägliches Brot und Jesus ist das Brot des Lebens. Wir brauchen ihn. Und ich liebe, dass er diesen Vergleich macht. Denn er könnte sagen, er ist die Rolex oder er sind Schuhe. Ohne beides würde man auskommen. Aber ohne Brot würde niemand auskommen. Man würde verhungern. Man kann vielleicht 40 Tage fasten, so wie Jesus. Aber dann wird's irgendwann kritisch. Ohne Brot wird's langsam kritisch. Und ich meine nicht ohne Brot, aber mit Schnitzel, sondern ohne Essen, ohne Nahrung wird's kritisch. Das heißt, wir brauchen Gott. Jesus sagt hier, ihr braucht das Brot zum Leben, ihr braucht Nahrung. Und so sehr braucht ihr mich, denn ich bin eure Nahrung. Und ohne Wasser wird's noch schneller kritisch. Da hält man's nicht 40 Tage aus ohne Flüssigkeit. Er nimmt dieses Bild, dass wir verstehen, wie sehr wir ihn brauchen und dass es in Ordnung ist, dass wir ihn brauchen. Allein durch Gnade und in meiner Schwachheit ist Gott stark. Wir brauchen ihn tagtäglich. Der nächste Grund ist, wir sollten es täglich tun. Ich glaube, nicht ohne Grund steht in der Bibel, dass wir es täglich tun sollen. Und zwar, wir schauen uns einer der schönsten Verse an, und zwar in verschiedenen Übersetzungen. Lass dieses Buch nicht von deinem Mund weichen, also die Bibel, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Da stehen schon mal so viele Versprechen drin. Wir werden Gelingen haben auf all unseren Wegen. Wir werden vielleicht nicht der Co-Manager von irgendeiner großen Firma, aber wir werden Gelingen haben in jeder einzelnen Situation. In jeder kleinen Hürde in unserem Leben. Wir werden überall Gelingen haben und wir werden auch Gelingen haben, darin die Gebote zu halten. Kommen wir gleich dazu. Und wir werden weise handeln. Die Weisheit sollte unser größtes Ziel sein. Lass dieses Buch nicht von deinem Mund weichen. Beschäftige dich damit, rede darüber, sondern forsche. Forsche ist so ein schönes Wort. Ich weiß noch aus meiner Kindheit, die Bibelentdecker. Das war so richtig cool, mit einer Lupe war man da unterwegs, die Bibelentdecker, und wir sind auf den Spuren von Jesus, und so sollen wir sein, wie die Kinder, die richtig forschen und schauen, wow, was will uns Jesus hier sagen in dieser Bibelstelle? Das ist so ein schönes Bild, zu forschen, wie ein Wissenschaftler, wirklich in den Worten zu forschen. Und das mache ich die letzte Zeit ganz viel, dass ich Bibelverse durchforste. Dann schaue ich, wer hat die geschrieben und wann hat er die geschrieben? Wann hat Paulus den und den Satz geschrieben und wo steht er vielleicht noch ähnlich? Also kommen wir auch noch gleich zu. Aber das ist so gigantisch. Teilweise komme ich von der stillen Zeit gar nicht mehr dazu, meinen Arbeitsrechner anzumachen, weil ich mir denke, nee, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Ich will die Verse weiterlesen. Aber, oh Mann, schon wieder eine Stunde um. Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, dass es irgendwann so eine Leichtigkeit gibt. Aber kommen wir auch gleich noch zu. Ich habe hier ganz viele Cliffhanger. Ich werde immer wieder sagen, kommen wir gleich noch zu, aber wir werden sehen. Die Spannung bleibt hoffentlich. Dann lesen wir den Vers noch in Hoffnung für alle. Da steht, sag die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Luther sagt, betrachte sie Tag und Nacht. Und Neues Leben sagt, die Worte, also die Bibel, sollen immer in deinem Mund sein. Du sollst also immer darüber sprechen. Je mehr du darüber sprichst, desto mehr kommen sie. Also irgendwie, du liest es, es wird zu deinen Gedanken, deine Gedanken werden zu deinen Worten, und plötzlich proklamierst du vollautomatisch Bibelverse. Verheißungen, Versprechungen, mein Gott ist größer, mein Gott regiert, mein Gott ist der Sieger, mein Gott hat das Kreuz besiegt, mein Gott ist für mich. Dir fallen so viele Bibelverse ein, weil du dich damit beschäftigst. Psalm 39, Vers 4 sagt, mein Herz entbrannte in mir, durch mein Nachsinnen wurde ein Feuer entzündet, da redete ich mit meiner Zunge. Zuerst dachte ich, boah, krass, wenn ich nachsinne, dann brennt ein Feuer in mir. Dann habe ich die Verse aber mal genauer angeguckt und gesehen, oh, der Psalmist meckert danach. Dem geht's gar nicht um positives Nachsinnen. Auch in einer anderen Übersetzung sehen wir das. Da wurde es nämlich in allen anderen Übersetzungen anders interpretiert, dass man es direkt sieht. Ich fraß den Kummer in mich hinein. Je mehr ich darüber nachgrübelte, desto tiefer geriet ich in Verzweiflung. Ich konnte es nicht mehr länger aushalten. Wir sehen hier, dass es fatal sein kann, wenn wir über die falschen Dinge nachsinnen. Dinge, die wir zum Beispiel nicht mehr ändern können, die müssen wir abhaken. Dinge aus der Vergangenheit, die falsche Entscheidungen, die wir getroffen haben, müssen wir abhaken. Wir können zwar Dinge wieder in Ordnung bringen, wenn wir was verbockt haben, dann sollten wir das auch tun, die Dinge wieder in Ordnung bringen, die Leute um Vergebung bitten, sich entschuldigen und die Scherben, die man zerbrochen hat, irgendwie wieder aufbauen. Aber Dinge, die in der Vergangenheit liegen, können wir nicht mehr ändern. Wir können uns darüber nicht aufregen, und die sollte man abhaken. Dinge, die wir sowieso nicht in der Hand haben, müssen wir auch loslassen, weil Kummer kann man nur mit Gott ausmachen. Einige Verse danach schreibt der Psalmist dann auch, dass er all seinen Kummer zu Gott gibt und hilf mir doch wieder über die Wunder nachzusinnen. Er hat also seinen Fokus gewechselt, und das Einzige, was wir machen können und auch sollen, ist ehrlich zu Gott zu sein und ihm sagen, hey, so sieht's in mir aus. Er weiß eh, wie es in uns aussieht. Wir können ihn nicht belügen, wir können ihm nichts vormachen, wir können nichts vortäuschen, keine Maske aufziehen. Er sieht in unser Herz, und zwar so tief in unser Herz, er sieht jede Fuge, jede Kante, jedes Loch. Er weiß, wie es uns geht. Und das Einzige, was wir machen können, ist diesen Kummer mit Gott ausmachen. Ihm sagen, wie es uns geht, und ihn darum bitten, uns zu helfen, mit diesem Kummer richtig umzugehen. Und das Gigantischste ist, was wir machen können, ist, wir können Gott fragen, Herr, warum? Lass es mich mit deinen Augen sehen. Wenn du eine Arbeitsstelle nicht bekommen hast, fragst du Gott, lass mich verstehen, warum? Warum habe ich diesen Platz nicht bekommen? Ich stehe gerade an einem Punkt, wo ich 2 Absagen in der Arbeit bekommen habe. Ich habe Gott gefragt, warum, und hab's abgehakt. Dann hat er was Besseres für mich. Vielleicht auch nicht etwas optisch Besseres, denn die eine Stelle war wirklich krass. Aber dann hat Gott was Besseres, was für mich in diesem Moment besser zu mir passt. Stattdessen sollten wir uns auf Wunder fokussieren, über die nachsinnen, über die nachgrübeln. Was hat Gott alles in meinem Leben vollbracht? Schreib alle Wunder auf, die Gott in deinem Leben tut, und lies sie wieder und du wirst sehen, wow, krass. In jedem Sturm, wo du an den Punkt kommst, wo du sagst, macht das alles noch einen Sinn? Lohnt es sich noch zu hoffen, zu glauben und zu beten? Ist es nicht schon viel zu lang, dieses Loch gerade? Dann schau dir die Wunder an, die Gott schon in deinem Leben vollbracht hat. Und du wirst wieder so einen Glauben spüren, weil du weißt, Gott ist treu. Und auch wenn es gerade so aussieht, wie es aussieht, ich weiß, es wird mir zum Besten dienen. Man will diesen Moment nicht, aber er dient uns zum Besten. Er formt unseren Charakter. Und wie wir die Probleme sowieso verändern können, hören wir auch gleich noch. Sorgen an sich nützen uns genau gar nichts. Mag sein, dass einer sagt, wenn ich mir vorher Sorgen mache, wie schlimm es werden kann und es kommt dann so, dann bin ich vorbereitet. Ja, wow. Wie wäre es, wenn du einfach dafür glaubst und hoffst, dass es gar nicht erst so weit kommt? Eigentlich so simpel, aber ja, Sorgen gehen so leicht. Wir haben so einen kleinen Schnatti auf unserer Schulter, der uns die ganze Zeit die Lügen einplappert und die Sorgen einplappert und die Ängste einplappert. Und mit dem, was wir uns füllen, geht unser Herz über. Wenn wir diesen Sorgen zuhören, dann werden wir uns Sorgen machen. Aber sie bringen uns nichts. Sie können nur, wenn wir sie umwandeln und Gott vertrauen und hoffen und beten und glauben, können sie uns nur helfen, ja, dass wir vorbereitet sind, wenn es wirklich eintrifft. Aber dann ist unser Herz sowieso ready, weil Gott viel größer ist und uns schon vorbereitet hat und weil er treu ist. Und alles andere können wir ihm abgeben, dass es gar nicht erst eintrifft. Die Ängste, wenn man zum Beispiel fliegt, wie oft ich im Flugzeug sitze und denke mir, oh je, wenn wir jetzt abstürzen, das geht so schnell in deinem Kopf. Und dann denke ich mir, nein, Gott hat doch noch einen Plan mit mir und bestimmt auch mit vielen anderen hier drin. Das wird nicht passieren. Wir werden sicher ankommen und wenn alle Engel dieses Flugzeug tragen, dann müsste ich eigentlich rumschreien, Halleluja, ihr seid alles sicher, weil ich hier bin, weil Gott mich liebt. Es wäre zwar wahrscheinlich absurd, würde sich keiner trauen und würde arrogant klingen, aber im Endeffekt ist es doch so, weil wir beschützt sind. Und wie viele Flugzeuge stürzen ab? Viel zu wenige, wenn man überlegt, wie viele sicher ankommen. Fokussier dich auf die, die ankommen. Unseres wird auch ankommen. Und zwar heil. Wir sollen über Positives nachdenken. Über die Positiven, über die Gebote, über die Versprechen. Und es wird automatisch in Dankbarkeit verwandelt. Und wenn wir über die Gebote nachsinnen, dann ist es ein unglaublicher Schutz gegen Sünde. Weil wir die Bibelstellen im Kopf haben, wir gehen weniger Kompromisse ein, weil wir die Wahrheit kennen. Wir überlegen gar nicht erst, ist das jetzt in Ordnung, was ich gerade mache, sondern wir wissen genau, nee, es ist nicht in Ordnung, Schluss. Und wir wissen genau, was in der Bibel steht. Wir kennen die Wahrheit. Der nächste Punkt ist, die stille Zeit verändert alles. Dieser Satz klingt zwar banal, aber ich spreche aus Erfahrung. Er verändert grundlegend alles, die Zeit mit Gott. Und es beginnt schon bei deiner Laune. Weil es dich erfüllt, weil es dich ausgleicht, weil es dich erdet, weil es dich auftankt. Deine Laune wird so anders sein, wenn du mehr Zeit mit Gott verbringst. Alle, die vorhin gestreckt haben bei, ich fühle mich nicht so ausgeglichen. Ich glaube, Nico kann davon ein Lied singen, wie unausgeglichen ich sein kann. Wie schnell ich zornig sein kann, wegen nichts und wieder nichts. Wie schnell ich schlecht gelaunt sein kann, wegen nichts und wieder nichts. Aber je mehr Zeit ich mit Gott verbringe, desto ausgeglichener und geerdeter fühle ich mich. Dann denke ich im ersten Moment, nee, ist eigentlich gar kein Problem. Ha, ist ja eigentlich stimmt. Kann ich auch normal sagen. Es verändert allein schon die Laune, weil du da sitzt, in der Bibel liest und aus dem Staunen nicht mehr rauskommst. Du wirst von Begeisterung zu Begeisterung wandern, weil in der Bibel so viel krasse Sachen stehen und wenn der Heilige Geist zu dir reden darf, wenn er in dein Herz sprechen darf und dir zeigen darf, was die Bibelstellen bedeuten, dann wirst du da sitzen und staunen über Staunen. Dann wirst du den ganzen Tag durch den Tag gehen und dir denken, boah, schon krass, was Gott da so gemacht hat. Schon krass, wie er mit Paulus ging, wow. Und das allein das verändert schon deine Laune. Es lenkt auch unseren Fokus auf das Einzige, was zählt, und zwar Jesus. All die Probleme, die sind dann so winzig, die wir im Tagesablauf so begegnen. Und wir verstehen, alles, was zählt, ist Gott. Jesus, sein Werk, seine Wunder und vor allem unser Auftrag. führt unseren Fokus weg von den Problemen hin zu Gott. Auch wenn wir Lobpreis machen, macht es unsere Probleme kleiner und wir sagen, gerade fühlt sich dieses Problem zwar an wie ein Riese, aber ich weiß, mein Gott ist größer als Goliath. Auch das hat David gedacht, als er die Steinschleuder in die Hand nahm. Er hat nicht den Riesen angeguckt und sich gedacht, boah, der ist vielleicht 5-mal so groß wie ich, der ist stark, ich bin noch nicht mal stark genug, meine Rüstung zu tragen. Er hätte die Rüstung von Saul tragen sollen. Und die konnte er nicht tragen, die war zu schwer, er konnte sich gar nicht bewegen. Er hat gesagt, nee, das schaffe ich nicht, ist zu schwer. Also hat er sie ausgezogen, ist ungeschützt in diesen Kampf, weil er seinen Fokus nur einzig allein auf Gott hatte. Nicht auf Goliath, auf diesem Riesenviech von Mensch, sondern auf Gott. Und er wusste ganz genau, Goliath ist vielleicht so, aber Gott ist noch viel, viel größer. Und so viel mächtiger und so viel herrlicher. Er hat seinen Fokus auf Gott gesetzt, sonst hätte er Goliath niemals besiegt. Weil dann wäre er sich bewusst gewesen, wie klein er im Vergleich zu Goliath ist. Vergleich in deinem Leben immer Gott mit deinen Goliaths. Und nicht dich selbst mit Goliath. Auch Paulus war kein Goliath. Aber er hat immer auf Gott geschaut und hat all die Goliaths in seinem Leben aus der Welt geschafft. Und selbst wenn er im Gefängnis saß, hat er auf Gott geschaut. Die stille Zeit verändert auch alles, weil du Frieden spürst. Jede Zeit auf seinem Schoß, geistlich, füllt dich mit so einem Frieden, dass du selbst im größten Sturm auf die Knie fallen kannst und seinen Frieden einatmen kannst. Probier's aus, egal wie schlimm es dir geht, egal wie stressig und wie furchtbar deine Umstände sind, fall auf die Knie und bet ihn an und du wirst so einen Frieden spüren, so eine Hoffnung, so eine erquickende Kraft, dieses lebendige Wasser wirst du spüren, wenn du auf die Knie fällst. Du kannst deinen Frieden einatmen, wenn der Sturm noch so groß ist. Jesus schlief auch auf dem Boot, als der Sturm war und er sprach nur ein Wort und es wurde still. Sag Jesus, sprich zu dem Sturm in meinem Herzen, sei still. Und es erinnert uns die ganze Zeit daran, dass Gott da ist. Egal was du tust, Gott ist bei dir. Und ich kann sagen, es verändert alles, denn ich habe in den letzten Monaten anfangs unfreiwillig ein Experiment gemacht. Irgendwann war ich verzweifelt, habe geheult und dachte mir, warum fühle ich mich so, wie ich mich fühle? Habe ich eigentlich schon oft in meinem Leben wahrgenommen und ich kenne die Wahrheit eigentlich schon lange, aber in dem Moment wurde sie so real, dass ich mir dachte, warum raste ich wegen jedem kleinen Ding aus? Warum bin ich so weinerlich? Warum geht's mir so schlecht? Eigentlich geht's mir doch gut, aber warum fühle ich mich so, wie ich mich fühle? Ich habe mein Leben reflektiert und gemerkt, ich habe unfreiwillig dieses Experiment gemacht, keine stille Zeit mehr zu machen. Und mir ging's richtig dreckig. Weil ich gemerkt habe, meine Seele ist so beladen mit Schutt und Mist, dass es mir schlecht ging. Also habe ich angefangen, und es war schwer, mich wieder hinzusetzen und wieder mehr stille Zeit zu machen. Nicht nur sonntags, nicht nur beim Kochen Predigten zu hören, sondern sich richtig hinzusetzen. Richtig diese stille Zeit zu nutzen und wirklich Gott aufzutanken in mein Herz. Und plötzlich hat sich's verändert in mir, in meinem Herzen. Ich war viel ausgeglichener. Und dann habe ich gedacht, jetzt probiere ich es mal richtig aus. Dann habe ich sogar zeitweise es geschafft, mir morgens um 6 den Wecker zu stellen und vor der Arbeit eine Stunde stille Zeit zu machen. Und ich kann euch sagen, diese Tage waren so krass, dass ich wahrscheinlich meine Kollegen mit der guten Laune echt genervt habe. Aber wirklich, es hat so viel verändert in meinem Leben, dass ich mir dachte, krass, ich habe ein Dauergrinsen im Gesicht. Mir geht's gut, ich laufe durch den Tag und bin fröhlich. Und dann bin ich zu Hause im Homeoffice, Nico in der Arbeit und ich führe Selbstgespräche. Ach, das ist ein schöner Tag. Und es verändert wirklich alles. Vor allem, wenn du die stille Zeit morgens machst. Es spielt vielleicht nicht direkt die Rolle, wann du es machst. Kommen wir gleich noch zu. Aber morgens, wenn du den Tag mit Gott startest und den ganzen Tag in seine Hände legen kannst, es verändert einfach grundlegend alles. Der nächste Punkt ist, es baut unseren Glauben. Es formt unsere Denkweise, weil wir die Wahrheit im Gedächtnis haben, weil wir uns an all seine Verheißungen und Versprechen erinnern. Wir kommen aus dem theoretischen Glauben direkt in den praktischen, weil wir wissen, nein, Jesus ist die Wahrheit und nicht diese Krankheit, nicht diese Sorge, nicht das Problem, sondern Gott ist größer und du fängst an zu proklamieren und zu glauben. Das heißt, dein Glaube wird aktiv, allein schon, weil du dich daran erinnerst. Aber du ärgerst dich mit Dingen länger, wenn du gar nicht im Kopf hast, dass du dich damit nicht rumärgern musst. Du hast die ganze Zeit Bauchschmerzen und irgendwann fällt dir auf, hey, ich hab's doch eigentlich in der Hand. Jesus ist doch mein Heiler. Er hat mich doch schon geheilt. Er hat doch schon bezahlt. Teufel, du hast gar kein Anrecht. Geh! Weil wir uns daran erinnern, was uns gehört. Weil wir Sieger sind, weil wir auf der Siegesseite sind. Jesus muss den Teufel nicht mehr besiegen. Hat er schon längst. Teufel, du hast keine Macht mehr, denn du gabst deine Macht her. Da gibt's so ein ganz cooles Lied. Ja, er hat keine Macht mehr. Er ist nur ein Lügner und ein Betrüger, der hinter der Taschenlampe sitzt, so eine kleine Maus, die sich am Schatten so groß macht. Mehr kann er nicht. Er versucht's immer wieder und immer wieder, weil sein größtes Ziel ist, dass sein Neid in seinem Herzen uns beeinflusst. Er war der Lobpreiser schlechthin, hat es hergegeben, weil er größer sein wollte als Gott, weil er Sünde in sein Herz ließ. Und wir dürfen jederzeit zum Thron kommen, er nicht mehr. Sein Zug ist abgefahren, ein für alle Mal. Aber wir dürfen jederzeit zum Thron kommen. Jesus ist für uns gestorben, welchen Privileg. Und er ist erfüllt von Neid, von Eifersucht, von Missgunst. Und er gönnt es uns nicht, dass der Vater uns liebt. Deswegen versucht er alles, um uns fernzuhalten. Manchmal hat er es auch ziemlich leicht. Aber je mehr Zeit wir mit Gott verbringen, desto schwerer hat er es. Wenn der Prinz weiß, dass er Prinz ist. Es erinnert uns auch daran, welche Dinge in unserer Hand liegen. Sollen Wunder in unserem Leben geschehen? Oder ist da Raum für Verzweiflung, Angst und Sorgen? Lassen wir es zu? Oder sollen lieber Wunder geschehen, weil wir glauben, hoffen und beten? Glauben, hoffen, proklamieren, freisetzen, binden. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, wie in 1. Timotheus steht. Und all die Wunder in der Bibel, die da stehen, vertrau auf dein Wunder. Vertrau darauf, was Jesus für dich hat. Ich habe nicht alles auf dem PowerPoint, nur die Bibelstellen und die wichtigsten Punkte. Sonst würde ich hier nur rumklicken, so viel Input, wie ich habe. Wenn du auf die Wunder der Bibel schaust, dann weißt du, dass Gott auch in deinem Leben ein Wunder tut. Denn Jesus hat gesagt, ihr werdet noch viel größere Dinge vollbringen. Die Umstände werden sich vielleicht nicht verändern, aber allein unsere Sichtweise wird sich verändern. Und weil sich unsere Sichtweise verändert, verändert allein das schon jede Situation. Weil das Problem dann eigentlich kein Problem mehr für uns ist, sondern ist was, mit dem wir uns halt noch ein bisschen rumärgern, aber Gott ist eh größer. In 1. Timotheus 6, Vers 6 und 8 steht, wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Vielleicht nicht im Finanziellen, aber im Herzen. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir genug Nahrung und Kleider haben. Und ich glaube, da können wir alle sagen, hab ich. Wenn wir uns darauf fokussieren, auf die guten Dinge in unserem Leben, und wir haben so viel Grund, dankbar zu sein, dann ist es wahrer Reichtum. Es erinnert uns an die Gebote, wenn wir Zeit mit Gott verbringen. Es erinnert uns daran, was wir eigentlich tun sollen. Im Zorn wirst du leichter kurz einatmen und innehalten und denken, Busa. Psst, Vanessa, psst, Seele. Und du wirst die Probleme ganz anders bewältigen können. Aber wenn unser Herz voll ist mit all unseren Emotionen, dann wird es so leicht sein, in Zorn auszuatmen und in Zorn auszubrechen. Und auch in der Versuchung, wenn wir die Gebote in unserem Herzen haben, in unserem Kopf haben, dann erinnert uns das und es stärkt unser Gewissen, dass unser Gewissen, also der Heilige Geist, zu uns sprechen kann und dass wir keine Kompromisse eingehen. Denn Jesus sagt, wir sollen in allem, was wir tun, heilig sein. Es erinnert uns aber vor allem daran, dass der Heilige Geist immer bei uns ist, dass er uns hilft in jeder Versuchung. Wenn du vor der Versuchung stehst, sag, Heiliger Geist, hilf mir jetzt stark zu bleiben. Und das ist das Schöne, dass wir es nicht alleine schaffen müssen, sondern dass er uns hilft. Nur unser Ziel, unser Wunsch ist das, was zählt. Oder auch in unseren Emotionen. Heiliger Geist, hilf mir, dass ich jetzt nicht ausraste. Hilf mir, das ruhig und gelassen zu sagen, damit der andere versteht, was mich stört. Das, was du nährst, was du fütterst, wird wachsen. Wenn du eine Blume nicht gießt, wird sie nicht wachsen. Ich habe hier ein wunderschönes Bild für euch gekritzelt. Im Normalfall sieht euer Körper und euer Gefäß so aus. Dieses hellblaue Teil drumherum ist das Gefäß, euer Repertoire, euer Möglichkeiten an Raum, das ihr habt. Eure Seele ist ziemlich laut, ziemlich egoistisch. Die Emotionen, die Gefühle, alles, unser Herz, unsere Wünsche, die sind recht laut. Und wenn wir wiedergeboren werden, wenn wir Jesus in unser Herz einladen und sagen, Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich persönlich gestorben bist, ich will mein Leben in deine Hände legen, dann kommt dieser Heilige Geist in dein Herz und nimmt diesen Raum ein. Und du entscheidest, wie viel Raum er in deinem Herzen haben darf. Das, was du nährst, was du füllst, wird wachsen. Wenn deine Seele laut und plappern darf, dann wird sie auch laut plappern. Dann ist sie kann furchtbar sein, unsere Seele. Oh, ich will jetzt lieber Serien schauen, ich will jetzt lieber meine Hobbys nachgehen, ich will lieber Freunde treffen, ich will lieber shoppen gehen, ich will lieber das, ich will lieber das, ich will lieber das, ich will lieber was Witziges, ich will. Und dann wird's schwer. Aber wenn du anfängst, deinen Geist zu nähren, dann wird dein Geist Überhand nehmen und wird deine Seele wie so ein Luftballon ausquetschen. Dann sieht das Ganze so aus. Dann wird dein Geist in dir Überhand nehmen und deine Seele sagt, was, wir wollen anbeten? Okay! Deine Seele wird eine wunderbare Dienerin sein. Sie ist eine furchtbare Herrin, wie der Papa immer sagt, aber eine wunderbare Dienerin. Die Seele wird plötzlich von alleine anfangen, wow, was? Was, Geist, was hast du gesagt? Ja, komm, wir beten Gott an. Und es wird dir leicht fallen. Du wirst in Lobpreis stehen und dann wirst du irgendwann denken so, die Sonja hat mal gesagt, dass sie, wenn sie hier ist, ganz am Anfang hat sie das gesagt, dass sie das Gefühl hat, als wären in ihren Händen Magnete und am Himmel andere Magnete und es würde, ups, und es würde direkt ihre Hände so automatisch nach oben klappen. Sie kann nicht anders, als so anzubeten und die Hände zu heben. Und ich fand es total süß. Sonja, falls du es hörst, ich hoffe, es ist okay, dass ich es erzähle. Aber ganz, ganz am Anfang hat sie gesagt, als sie zum ersten Mal hier war, sie hatte Angst, dass sie wusste, sie will anbeten, sie will die Hände heben, sie will sich nach Gott ausstrengen. Aber sie dachte sich, vielleicht ist es dann voll anstrengend und vielleicht kann ich das gar nicht so lange wie die anderen. Vielleicht brauche ich da Übung. Und dann hat sie gesagt, nee, das war sofort so, wow, und ich konnte gar nicht anders als anzubeten. Und das fand ich so ein starkes Bild, weil deine Seele wird automatisch sagen, ja, komm, wir beten an. Aber nur, wenn du deinen Geist füllst, wenn du zulässt, dass dein Geist Überhand nimmt in dir. Es formt auch auf lange Sicht unseren Charakter, wenn wir viel Zeit mit Gott verbringen. Es formt unsere Reaktion auf die Dinge, auf die Situationen, auf Umstände, wie wir reagieren, formt es. Und es formt auch unseren Charakter, wenn wir Gott Freiraum lassen. Wenn wir Freiraum in dieser Zeit, in dieser stillen Zeit sagen, Gott wirke. Wirke du in mir. Wenn wir seine Gegenwart spüren, seinen Trost, seine Umarmung, seinen Zuspruch und vor allem, wenn er zu uns sprechen darf, wenn wir hinhören, wenn wir seine Stimme hören, das ist das Krasseste überhaupt, wenn es dich so berührt. Wenn er dich heilen darf in der stillen Zeit. Wenn er dir begegnen darf, alle versteckten und alten Wunden heilen darf. Aber auch die neuen und aktuellen. Wenn er dein Herz heilen darf, wenn du Niederlagen erfahren hast, wenn du die Absage im Job bekommen hast und eigentlich dir nur zum Weinen zumute ist, aber du zulässt, dass er dein Herz heilt in dem Moment. Und wenn er dich formen darf, das formt auf jeden Fall deinen Charakter. Wenn du sagst, okay, Herr, ich bin bereit für diesen Schleifprozess, ich erlaub's dir. Ist egal, wie sehr es weh tut, ich bin bereit. Aua. Du schreist vielleicht schon vorher Aua, bevor er anfängt, aber es lohnt sich. Es ist so schön, wenn Gott aus uns, aus einem Steinklumpen, schönen Diamanten macht. Wenn wir zulassen, dass er an unseren Schwächen arbeiten darf. Wie cool ist es, wenn man zu einem Mensch wird, wo die Leute sagen, boah, was hat der, was ich nicht hab? Was ist das für ein krasser, charismatischer, toller Mensch? Der tut mir gut, weil er an seinen Schwächen hat arbeiten lassen von Gott. Und wenn wir beten, dass Gott unsere schlechten Charakterzüge wegnimmt, wenn er zum Beispiel wegnehmen darf, dass wir manchmal wie ein Elefant im Porzellanladen mit Gefühlen von anderen umgehen, obwohl wir es gar nicht wollen. Auch an solchen Dingen muss Gott arbeiten dürfen in unserem Herzen, aber es liegt bei uns, ob er das darf. Wenn wir Gott erleben, hautnah und persönlich in dieser stillen Zeit, dann verändert es uns. Wenn ihr an die Predigt denkt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, dann wirst du diese Herrlichkeit dort zu Hause in deinen vier Wänden spüren und es wird dich verändern von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Du kannst deine Beziehung mit Gott nicht hier bauen. Du kannst hier dich auftanken, aber es ist deine Beziehung, die du zu Hause in deinen vier Wänden baust. Ich zeige meinem Mann auch nicht, dass ich ihn liebe, nur in aller Öffentlichkeit, sondern unsere Beziehung bauen wir in verschlossenen Räumen. Ich muss mit Gott meine Beziehung intim bauen. Die kann keiner für mich bauen. Ich kann nicht für dich glauben. Und nur wenn du hier sitzt, kannst auch nicht deinen Glauben voranbringen. Du brauchst diese intime Begegnung mit Gott, wo Gott ganz persönlich an dir arbeiten darf und mit dir sein darf. Dein Power Room, dein War Room, falls ihr den Film kennt. Dein Raum, dein Ort, wo du Gott Freiraum gibst. Und es wird dir helfen. Wenn du Gott so oft erlebst, wird es dir helfen mit allen Herausforderungen, mit allen Niederlagen, mit Zorn, mit Eifersucht, mit Süchten. Es wird dir helfen. Es bereitet uns auch für die Evangelisation vor. Wenn wir nah am Wort sind und gefüllt vom Heiligen Geist. Nah am Wort, wir brauchen Weisheit, Kopfweisheit und Erkenntnis, Offenbarung und Bibelstellen im Kopf. Wenn du gar nicht Bibel liest und jemand fragt dich, wie ist denn das, wie ist denn das und das? Und du musst immer erstmal überlegen, wie war das nochmal? Wie viel Tiere hat Noah mitgenommen? Kann ich dir gar nicht sagen. Wie sieht denn das aus, wenn wir gar kein Bibelwissen haben? Wir brauchen dieses Wissen in unserem Kopf, aber wir brauchen vor allem auch die Weisheit im Heiligen Geist. Wir brauchen die Weisheit, die uns vorbereitet, damit wir die richtigen Bibelstellen in unserem Kopf haben. Komme ich gleich noch genauer zu. Aber wir brauchen auch die Weisheit in unserem Herzen in dem Moment, dass wenn jemand auf uns zukommt und wir evangelisieren können, wenn wir von Gott erzählen können, brauchen wir den Heiligen Geist, der uns hilft und sagt, was braucht denn derjenige jetzt zu hören? Du hast vielleicht die Kopfwahrheit in deinem Kopf und weißt, naja, eigentlich, aber dein Herz sagt, Jesus sagt dir in deinem Herz, halt, der braucht jetzt was ganz anderes, der muss was anderes hören, der braucht jetzt das und das. Dann sagst du nicht, na eigentlich, sondern, ja, weißt du was? Gott liebt dich. Denn nur er weiß, was die Person hören muss, um berührt zu werden. Du weißt es nicht. Mit all dem Kopfwissen, du kannst die Bibel in- und auswendig lernen, du weißt trotzdem nicht, was Gott möchte. Jetzt in dem Moment. Du kannst ein Pharisäer sein, das Gesetz in- und auswendig kennen, wenn dir aber die Liebe fehlt, der Heilige Geist fehlt, bringt es dir nichts. Wir brauchen beides. Wir brauchen dieses Wissen, wenn uns mal jemand theoretisch fragt, wie ist denn das, wenn er Gott verstehen möchte, die Schöpfung verstehen möchte. Und es bereitet unser Herz auch in gewisser Weise auf die Weisheit vor, und zwar auch in die andere Richtung. In 1. Timotheus 6, Vers 20, die zweite Hälfte vom Vers steht, meide alle gottlosen, hohlen Streitgespräche mit Menschen, die sich dir mit ihrer sogenannten Erkenntnis entgegenstellen. Wir müssen nicht mit jedem über den Glauben diskutieren. Denn der Teufel wird manchmal auch Menschen in dein Leben schicken, die nur Zeitverschwendung sind, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, dich abzulenken und dich vor allem zu verunsichern. Ich habe einen so einen Arbeitskollege, der gerne zu mir kommt und mich ganz gezielt ganz blöde Fragen fragt. So, wie soll das sein? Die Bibel ist in verschiedenen Sprachen geschrieben. Das kann ja gar nicht sein. Oder, ja, wie soll denn Jesus überhaupt auferstanden? Teilweise Fragen, die man menschlich nicht beantworten kann, die nur vom Teufel geschickt sind. Und dann sitzt du danach da und denkst so, hey, ich hätte das und das und das sagen können, aber, hey, was war das jetzt? Und es beraubt deine Gefühle in dem Moment und es geht dir danach schlecht, weil der Teufel dich eigentlich nur geschickt hat. Wir brauchen also Weisheit, wann wir sagen müssen, wir sind hier in der Arbeit, da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Oder in welchen Momenten du den Heiligen Geist brauchst und sagst, weißt du was? Ja, ich erzähl's dir. Und er schickt dir die richtigen Menschen. Wenn du in deiner stillen Zeit betest und sagst, schick mir heute die richtigen Menschen, denen ich heute begegnen kann, denen ich heute dienen kann, ist gigantisch. Und dann gibt's auch noch so ganz andere Momente. Ich habe ja erzählt, dass ich den zweiten Job die Absage bekommen habe. Dieser Job wurde mir von meinem ersten Chef angeboten, hat gesagt, mein Chef hätte mir das angeboten. Es wäre eine Assistenzstelle vom Chef. Also eine Stelle unterm Vorstand. Eine richtig krasse Stelle. Im ersten Moment dachte ich mir, nee, traue ich mir nicht zu. Im nächsten Moment dachte ich mir, abwarten, frag Gott. Also habe ich gebetet und habe viel gemacht, habe mich mit dem Typ unterhalten, der das vorher gemacht hat und auch mit diesem Chef. Und irgendwie dachte ich so, okay Gott, wenn das dein Plan für mich ist, dann ich schaff's eh nur mit dir. Also habe ich mich darauf beworben. Hab aber das alles so ganz vorsichtig betrachtet, weil ich wusste eigentlich, menschlich bin ich noch gar nicht ready für so einen krassen Job. Aber wenn, dann ist es ein Zeugnis Gottes. Und dann kann ich euch erzählen und sagen, boah, ich habe voll einen krassen Job. Aber kurz drauf kam die Absage. Aber das Gigantischste an diesem Moment war, ich bin an dem Tag zur Arbeit gefahren, ich bin nur hingefahren, um dieses Gespräch mit diesem Chef zu haben. Und ich frage Gott und sage, Herr, wird es eine Zusage oder eine Absage? Bitte bereite mein Herz vor. Und bei meinem letzten Job, als ich die Absage bekommen habe, habe ich vor meinem Chef geheult. Und das war mir so peinlich, weil ich so sauer war, dass die wieder politisch so einen Quatsch machen und die Stelle jemand anderem geben, anstatt mir, die Einzige, die diese Erfahrung für diese Stelle hat. Und ich habe mich so geärgert und dann habe ich geheult. Und ich habe mich so aufgeregt, dann wie unprofessionell. Ich kann halt vor meinem Chef heulen. Und er war auch total überfordert. Und ach, ja, und je mehr ich mich darüber aufgeregt habe, desto mehr habe ich geheult. Und ich wollte wirklich unbedingt nicht vor diesem Chef weinen, weil er halt nochmal 2 Ebenen höher war. Und das wäre so peinlich. Und es hätte nur noch mehr bestätigt, dass ich noch nicht bereit für diese Stelle wäre. Und Gott sagt zu mir, es wird eine Absage. Und ich wusste, ich hatte meinen Frieden damit. Und ich spüre, wie Gott zu mir sagt, dieses Gespräch wird wichtig sein. Er wird dich fragen, wie gehst du damit um? Und dann wirst du Zeugnis sein. Du wirst von mir sprechen. Und ich habe gesagt, Gott, wirklich? Ich soll in der Arbeit, wo man ganz vorsichtig sein muss, was man in so einem Unternehmen von Gott erzählt, soll ich von dir erzählen? Okay, dann füll du meinen Mund. Und ich hatte jedes Wort dieser Sätze hatte ich in meinem Mund. Und ich sitze da drin und er fragt mich, er sagt mir, ja, leider haben wir uns gegen dich entschieden, hat es auch alles schön verpackt. Wenn es euch interessiert, kann ich es euch nachher erzählen. Aber es sprengt den Rahmen, dass er einfach denkt, irgendwann bin ich bereit dazu. Es war keine direkte Absage gegen mich. Und dann fragt er mich so, wie ich damit umgehe. Also genau den gleichen Wortlaut, wie geht's dir jetzt damit? Und ich dachte so, Gott, dein Ernst? Boah! Und ich sitze da so und denke mir so, und ich dachte mir, wenn ich jetzt loslache, dann denkt er sich doch, die wollte den Job gar nicht, was stimmt mit der nicht? Und ich habe so kurz eingeatmet, 21, 22, ich habe seine Neugier in seinem Blick gesehen und ich sag so, weißt du was? Ich bin sehr gläubig und ich wusste, die Basics sind wichtig. Nicht hier, ja, der Heilige Geist, bla blub, sondern die Basics. Und ich habe gesagt, weißt du, ich glaube sehr stark an Gott. Ich bin sehr gläubig. Ich glaube an Gott. Ich glaube, dass Gott einen guten Plan für mein Leben hat, für mich persönlich. Das habe ich in meinem ganzen Leben erfahren. Und ich weiß, dass er den besten Plan für mich hat. Und wenn diese Stelle jetzt nicht meine Stelle ist, dann hat er was Besseres für mich. Was besser zu mir passt jetzt in dem Moment. Und ich glaube und vertraue ihm und deswegen geht's mir gut damit. Ich bin zuversichtlich. Und er guckt mich an mit so großen Augen. Es war jetzt nicht dieses, wie im Film, er fängt an zu heulen und boah, krass, und er geht auf die Knie. Aber ich glaube, ich habe einen Samen gesät. Er war so sprachlos, dass er erstmal einen Moment gebraucht hat, um wieder zu sich zu kommen. Aha, okay, krass. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass ich in meinem Stärken- und Schwächen-Matrix aufgeschrieben habe als Stärke, dass ich durch meinen Glauben und meine Familie so gestärkt bin, dass ich immer einen Ausgleich habe. Und eigentlich habe ich jetzt ja direkt bestätigt, was ich hier behauptet habe. Und es war so ein krasser Moment und er hat sich so bedankt für meine Ehrlichkeit. Und auch wenn da jetzt keine Bekehrung rausging, weiß ich, dass das unglaublich wichtig war. Und wenn es ihn interessiert, kann er jederzeit wieder zu mir kommen und sagen, du, wie genau ist es denn? Ich habe meinen Samen gesät und allein wenn dafür die Bewerbung war, dann war es das wert, weil Gott zählt, weil Gottes Plan zählt. Es war wirklich krass. Ich bin dann da raus und dachte mir, boah, krass, Gott. Und sowas hatte ich noch nie in dem Form, dass ich genau den Wortlaut und den genauen Satz vorher gespürt habe. Und ich dachte mir, Gott sei Dank habe ich meine stille Zeit im Auto auf der Fahrt gehabt. Gott sei Dank fahre ich eine Stunde zur Arbeit und kann eine Stunde lang Lobpreis und Anbetung machen und mit dir reden, Papa. Das war so gigantisch. Und deswegen habe ich auch wasserfeste Wimperntusche, dass ich in der Arbeit nie verheult aussehe. Guter Tipp an alle Ladies. Ja, sonst kommst du wie ein Waschbär an. Der nächste Punkt ist ein dienender Punkt. Deine stille Zeit kann zur Fürbitte werden. Du kannst die Fürbitte in deine stille Zeit einbauen. Für andere beten, für alle, für andere, anderen dienen, ohne dass sie es mitkriegen müssen. Du kannst Gutes tun ohne großen Aufwand. Du kannst dein Mitgefühl, deine Empathie, deine Gabe, Leid zu sehen, das Gott in dein Herz gelegt hat, wenn du diese Gabe hast, kannst du nutzen, um dann ins Gebet zu gehen und sagen, Herr, ich danke dir, dass du ihn begleitest, dass du ihn beschützt. Vor allem deine Gläubigen hier, jeder hier untereinander. Bete für deine Geschwister hier. Stell dich ein, wenn du weißt, boah, da ist gerade was, dem geht's nicht so gut, dann bete für ihn. Vor allem dann, wenn du es komisch fänden würdest, jetzt zu ihm hinzugehen und zu sagen, ich bete jetzt für dich. Dann kannst du das in deinen 4 Wänden tun. Du kannst Gutes tun. Und wenn du Angst davor hast, irgendwie was zu beten, was aus dir kommt, bete einfach danach, Herr, egal was ich gesagt habe, dein Wille soll geschehen. Und dann bist du raus, dann manipulierst du nichts, dann machst du hier keine komischen Sachen, sondern Gott kann wirken. Und für Ungläubige kannst du genauso in die Fürbitte gehen. Lass sie sehen, was ich bin. Lass sie das Licht in mir sehen. Und dann kannst du, wenn sie dann davon erzählen, dass was Krasses in ihrem Leben passiert ist, kannst du sagen, ja, ich habe für dich gebetet. Ich war da. Ich habe dich getragen. Und das wird sie berühren. Es schenkt dir auch Gelingen im Alltag, die stille Zeit. Denn in jeder Situation wirst du die Weisheit des Heiligen Geistes fragen. Du wirst nach dem Heiligen Geist bitten und fragen. Im Beruf, im Alltag, mit der Familie, in jeder Situation kannst du sagen, Heiliger Geist, hilf mir. Und das wirst du leichter und schneller tun, wenn du viel Zeit mit ihm verbracht hast. Weil du dich daran erinnerst, so Gott ist da, Gott ist bei mir. Er ist nicht fern, wie ich in dem Disclaimer gesagt habe. Es fühlt sich nur so an manchmal, aber gerade fühlt sich's nicht so an. Ich spüre, Gott ist da. Und dann wirst du sofort sagen, Heiliger Geist, hilf mir. In jeder Situation. Du hast Gebetspower in deiner stillen Zeit. Wenn du es morgens machst oder auch mittags, abends, egal wann, du kannst immer den Tag in Gottes Hände legen. Und wenn du es jeden Tag machst, ist ja sowieso dann jeder Tag in Gottes Hände. Egal, ob du es morgens oder mittags machst. Wenn du heute sagst, mittags, ich lege den Tag in deine Hände und den morgigen, Gott ist bei dir, Gott führt dich. Und wenn du es ihm in seine Hände gibst, dann kann er wirken. Er ist immer bei dir. Du kannst proklamieren, heute ist ein guter Tag, heute ist dein Tag, Herr. Deine Herrlichkeit soll leuchten, ich möchte Licht sein heute. Er schenkt uns Gelingen, wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten. Matthäus 6, Vers 33 sagt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und dann lesen wir den gleichen Vers nochmal in Neues Leben und den nächsten Vers noch dazu. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Trachtet zuerst, ist so ein altes Deutsch irgendwie. Aber macht das Reich zu eurem wichtigsten Anliegen. Alles, was dein ganzer Fokus im Alltag soll sein, Gott, dein Wille soll geschehen, was du vorhast, soll zählen. Und dann wird dir alles andere zuteil. Und das Schöne ist, im nächsten Vers steht, deshalb sorgt euch nicht um morgen. Denn jeder Tag bringt seine eigene Belastung. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Wenn du heute nach Gottes Reich trachtest, sind die Sorgen völlig egal, weil Gott dir alles andere gibt, weil Gott dir alles schenkt. Dann wird dir alles andere zuteil. Alles andere wird dir gelingen, wenn du zuerst nach Gottes Reich trachtest. Dann wird die kleinste Aufgabe wird dir Freude machen. Du wirst Erfolge haben in jedem Ding, was du tust, weil du sagst, in meiner Schwachheit ist Gott stark. Je schneller du abgibst, desto schneller wirst du Erfolg in deinem Leben haben. Und ich rede jetzt nicht von diesem menschlichen Erfolg hier, mega die Stelle oder sowas. Und das würde ich auch sagen, wenn ich diese Stelle gekriegt hätte. Es geht vielmehr um die Erfolge, die du mit Gott hast. Die sind viel, viel wichtiger. Dieser Erfolg, den ich jetzt mit meinem Chef hatte, ist auch viel, viel wichtiger als die Stelle, die ich vielleicht gekriegt hätte. Und vielleicht, wenn ich ehrlich zu mir bin, hätte ich es vielleicht auch aus den falschen Intentionen gemacht. Vielleicht nur deswegen, weil ich dann sagen kann, boah, ich bin Assistentin vom Chef, 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 Chef. Technische Assistenz. Ja, dann ist es nicht der richtige Fokus in meinem Herzen. Dann mache ich es nicht wegen dem Job, sondern wegen, wie es klingt. Und dann ist es nicht richtig. Und dann hätte ich es auch nicht verdient, den Job zu kriegen. Und dann bin ich so ehrlich zu mir und sage, das, was ich jetzt erlebt habe mit ihm, mit dem Chef, war viel krasser, war viel mehr wert. Und es hilft uns, das Gute zu vollbringen, was wir wollen. Der Heilige Geist wird in uns den Wunsch wecken, das Richtige zu tun, die Gebote zu halten. Und der Heilige Geist wird dir in allem helfen. Er wird dir helfen, Motivation zu bekommen, Produktivität, rechtzeitig aufzustehen. Er wird dir in allem helfen. Die stille Zeit formt dein Herz zu einem Herz der Anbetung. Punkt 11. Die Liebe Gottes ist eigentlich eines der größten Paradoxen, wenn ihr euch an die Predigt erinnert. Er liebte uns ja, bevor wir überhaupt irgendwas gemacht haben. Wir haben uns das nicht verdient. Er hat uns schon geliebt, bevor er uns überhaupt gesehen hat. Es ist quasi wie ein Blind Date für ihn. Er hat uns vorher schon geliebt. Absurd irgendwie. Wie kann er uns lieben, wenn er uns noch gar nicht richtig kennt? Aber er kannte uns. Und er liebte uns schon, bevor wir uns bekehrt haben, als wir noch Sünder waren. Und er liebt uns auch, obwohl wir immer noch Sünder sind. Er liebt uns immer, obwohl wir versagen. Und obwohl wir ihn immer weniger lieben werden, als er uns. Und das Absurdeste menschlich betrachtet ist, dass er uns lieben. Wenn mein Mann mich sagen würde, kannst du mir helfen, dass ich dich mehr liebe? Ich würde ihm den Vogel zeigen. Ich würde sagen, entweder du liebst mich oder du lässt es. Aber ich kann dir doch nicht helfen, mich besser zu lieben. Aber Gott sagt, Wer bittet, dem wird gegeben. Und Gott sagt, wenn du gerade gar nicht diese Liebe spürst, bitte und ich werde dir zeigen. Und dann wird so eine Sehnsucht, so eine Leidenschaft, so eine Passion in deinem Herz entstehen, dass du, allein weil er dich zuerst geliebt hat und weil er dich so bedingungslos liebt, kannst du gar nicht anders als ihn zurücklieben. Das ist so gigantisch. Du wirst so eine Sehnsucht und eine Dankbarkeit in dein Herz bekommen. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone in your presence. Ich habe das Süßeste probiert und gesehen, die süßeste Liebe. Mein Herz wurde frei und meine Schande war undone, heißt annulliert, ungeschehen. Meine Schande ist ungeschehen in deiner Gegenwart. Das ist so ein schöner Text. Füll dich mit Ohrwürmer. Füll dich mit Lobpreis in deiner stillen Zeit und du wirst den ganzen Tag Ohrwürmer haben und ein fröhliches Herz. Du wirst automatisch Gott anbeten, Gott loben und preisen. Im Kopf, im Geist, die ganze Zeit. Zeugnis sein. Lasst euch nicht von den Versuchungen dieser Welt bestimmen. 1. Petrus 2, Vers 11, die zweite Hälfte und Vers 12. Denn sie schaden eurer Seele. Es ist wichtig, dass wir nicht allen Versuchungen erliegen. Es ist wichtig, dass wir versuchen, heilig zu sein. Nicht unter Zwang, sondern in Leichtigkeit. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr unter euren ungläubigen Menschen lebt. Falls ihr euch an meine letzte Predigt erinnert, da haben wir den Vers schon gelesen. Selbst wenn sie euch eines Unrechts anklagen, wird sie euer einwandfreies Verhalten beeindrucken und sie werden an Gott glauben und ihm die Ehre geben. Wir sollen also die Gebote halten, damit Gott alle Ehre bekommt, wenn er kommt, um die Welt zu richten. Und 1. Petrus 1, Vers 5 bis 8. Den überfliegen wir, weil der sehr lang ist, die Verse. Wir schauen uns nur an, strengt euch deshalb an, diese Zusagen in eurem Glauben zu leben, dann zeigt sich euer Glaube durch ein vorbildliches Leben. Das vorbildliche Leben, wir lesen jetzt mal nur die roten Begriffe, führt zur Erkenntnis Gottes. Wir wollen Gott verstehen, wir wollen Gott sehen, wir wollen das. Die Erkenntnis Gottes führt automatisch dazu, dass wir uns beherrschen, dass wir Selbstbeherrschung leben, dass wir das Richtige tun wollen, aus Liebe zu Gott, nicht weil wir müssen. Die Selbstbeherrschung führt zu Geduld. Dann lesen wir weiter. Die Geduld führt zur Ehrfurcht vor Gott. Und die Ehrfurcht vor Gott führt zur Liebe zu den Gläubigen und danach zu allen anderen. Wenn du Gott verstanden hast, was er am Kreuz für dich vollbracht hat, dann kannst du gar nicht anders, als hier jeden zu lieben, der hier sitzt. Und wenn du die hier alle lieben kannst, dann kannst du auch draußen alle lieben. Weil wir alle blökende Schafe sind. Nö. Und der letzte Vers, genau, je mehr wir in dieser Hinsicht vorankommen, desto mehr werdet ihr mit Hilfe der Erkenntnis von Jesus Christus, unserem Herrn, ein sinnvolles und auf andere ausstrahlendes Leben führen. Wir werden also automatisch ein Zeugnis sein. Unser ganzes Leben wird ein Zeugnis sein. Selbst in der Pandemie, selbst in der Krise, selbst im Krieg werden wir Zeugnis sein, weil wir keine Angst haben, weil wir vertrauen. Es füllt unseren Tank. Und zwar mit dem richtigen Inhalt. Dieser Punkt passt auch zu dem, dass wir ihn brauchen. Grundsätzlich ist unser Tank leer. Wir stopfen ihn täglich, der Tank unserer Seele. Wir stopfen ihn täglich mit irgendwelchen Dingen, die uns irgendwie befriedigen, visuell und so weiter. Aber die stille Zeit füllt unseren Tank mit den richtigen Dingen, und zwar mit der Liebe Gottes. Und wenn wir voll von der Liebe Gottes sind, können wir andere lieben. In 1. Petrus 1, Vers 22 steht, jetzt könnt ihr einander aufrichtig lieben, weil wir die Liebe Gottes verstanden haben. Denn ihr wurdet von eurer Schuld befreit, als ihr die Wahrheit Gottes angenommen habt. Deshalb sollt ihr euch wirklich von Herzen lieben. Wir sollen uns von Herzen lieben, und zwar jetzt. Die Nähe zu Gott macht es uns leichter, anderen zu vergeben. Es nimmt unseren Stolz, denn meistens sind wir nur verletzt aus Stolz. Wie kann der mir das antun? Vielleicht war es gar keine Absicht. Vielleicht meinte er es nicht böse. Wenn wir den Stolz wegnehmen lassen, kommen wir viel leichter in Vergebung. Und wir machen viel weniger Sünde aus unseren Emotionen, aus unserer Verletztheit raus. Und es füllt unseren Tank mit Kraft für den Alltag, für all unseren Dienst, für all unseren Fokus auf ihn. Und dann kommen wir hier auch schon zu den praktischen Tipps der stillen Zeit. Die stille Zeit praktisch leben kann alles sein, was ich vorhin aufgezählt habe, Kann aber auch eben Frieden einatmen sein, den Heiligen Geist einladen, ihn fragen, was ist dran. Vor der stillen Zeit am besten immer den Heiligen Geist fragen, was möchtest du heute mit mir tun? Ist es heute dran, ganz viele Bibelstellen zu lesen? Ist heute nur ein Vers dran, den ich auseinandernehme bis zum letzten Punkt, den du mir offenbarst, durch und durch, über den ich nachsinne? Oder möchtest du, dass ich heute nur anbete? Heiliger Geist, was ist heute dran? Dann kannst du Bibelstellen lesen. Manchmal ist weniger besser als viel. Als einfach nur Geschichten lesen. Fang vielleicht mit einem Psalm an und dann mit den Briefen im Neuen Testament. Arbeite die Stück für Stück durch und mach nur so viel, wie du in dem Tag spürst. Manchmal sind es ganze Abschnitte, manchmal vielleicht nur zwei Sätze, die dich tief bewegen und tief berühren. Und frag den Heiligen Geist, sinne darüber nach, was du da gelesen hast. Mach dir Notizen, mach dir Markierungen. Bete genau dann über diese Verse. Das Gespräch mit Gott, mit dem Heiligen Geist. Bitte ihn, die Verse zu verstehen. In deinem jetzigen Leben, in deinem Alltag, in allem, was es für dich jetzt bedeutet. Fang ein Dankbarkeitsbuch an. Ich habe so ein kleines Buch, da steht jeden Monat und du kannst jeden Monat Sachen reinschreiben, für die du dankbar bist. Wenn du das mal anfängst, denkst du irgendwann, du hast keinen Platz mehr dafür. Es hilft, die Dinge aufzuschreiben, für die wir dankbar sind. Auch Zeugnisse, habe ich vorhin schon gesagt. Schreib die Zeugnisse auf, die in deinem Leben passiert sind. Das habe ich als Kind mal gemacht. Und wenn ich heute dieses Buch auspacke und mir denke, was hat Gott alles für krasse Sachen schon in meiner Kindheit vollbracht? Wie viel mehr kann er jetzt noch tun? Und schreib deine Gebete auf. Wenn ich jetzt, ich habe wirklich in meiner ganzen Jugendzeit, als ich so in der Welt irgendwie war, in meinem Herzen, habe ich ganz viele Briefe an Gott geschrieben, in meinen Büchern. Und immer wieder Gott gebeten, mir zu helfen, das Richtige zu tun, auf den richtigen Weg zu gehen, auf den richtigen zu warten und so weiter. Und wenn ich heute diese Bücher lese und sie so überfliege, wie viel Gott in meinem Herzen bewirkt hat in dieser Zeit, in all dem Schmerz, in der Zeit, wo ich so viel gemobbt wurde, habe ich Briefe geschrieben an Gott, wie Stück für Stück mein Herz geheilt wurde, habe ich in diesen Briefen gesehen. Schreib die Dinge auf. Wir brauchen manchmal visuelle Dinge. Eigentlich nicht nur manchmal, wir brauchen es eigentlich immer, um es zu verstehen. Und zu sehen, was Gott alles wirklich tut. Sonst vergisst man es so leicht und denkt sich, was war da schon? Und dann, wenn du es liest, denkst du, boah, krass, ja. Mach Lobpreis, bet ihn an, wenn es dir schwerfällt anzufangen, mach ein Lobpreislied an, fang an mitzusingen. Wenn dich vielleicht Leute hören in deiner Wohnung, dann bete in deinem Herzen, bete an, leise. Und vor allem bete für alles Gelesene oder Gehörte, bete dafür. Und für all diejenigen, die denen 100.000 Dinge einfallen während der stillen Zeit, mach eine To-Do-Liste mit Gott. Fang das an, vielleicht sogar am Anfang von deiner stillen Zeit, machst du eine To-Do-Liste, sagst, Heiliger Geist, hilf mir, an alles zu denken. Meistens ist es ja der Heilige Geist, der uns an Dinge erinnert, weil wir plötzlich unsere Schleusen offen haben, kann der Heilige Geist plötzlich reden. Eine Zeit lang hatte ich das immer in Predigten, dass mir plötzlich voll viele Sachen eingefallen sind oder beim Einschlafen. Mach eine To-Do-Liste in deiner stillen Zeit, wo du sagst, Herr, hilf mir, an alles zu denken. Dann legst du das hin, schreibst es kurz auf und kannst direkt weitermachen. Das hat mir unglaublich geholfen. Und wenn du das zwischendrin wieder neuen Input hast, schreibst du es kurz auf, machst du wieder weiter. Und schon lenkt dich nichts ab. Apropos Ablenkung, leg dein Handy weg, mach den Fernseher aus. Mach alles weg, was dich ablenken kann. Und on top da drauf kommen Predigten anhören. Oder richtige Bible Study, wo du wirklich in den Bibelübersetzungen hin und her überlegst und hin und her schaust. Oder in der Studienbibel. All die Kunstdinge. Bible Lettering macht unglaublich Spaß. Kann ich nur empfehlen, wenn du schön schreiben kannst, schreib dir Bibelverse ab. Mach dir so Lernzettel, wo du Verse, die du auswendig lernen kannst, die in deinem Leben wichtig sind, schreib sie dir auf. Das ist so nochmal anders, das aufzuschreiben, als es einfach nur zu lesen. Mach eine richtige Worship-Session. Setz dich hin und bete einfach nur an. Und ich kann dir sagen, du wirst auf die Knie fallen. Ich habe auch gleich zum Schluss noch ein Lied für euch. Das ist ein Lied, wo ich eigentlich nie einfach nur anhören kann. Ich fall sofort auf die Knie, wenn ich allein bin, wenn mich keiner sieht. Oder auch beim Autofahren. Das geht schon, die ersten Akkorde gehen los und ich... Das ist wirklich so ein krasses Lied. Ich hoffe, es berührt euch genauso. Aber es ist so ein schönes Lied. Und es ist auf Deutsch. Endlich mal gute deutsche Lieder. Ja, wenn du solche Lieder hast, dann fang damit an. Fang damit an, deine Zeit zu starten. Am besten mach's morgens, die stille Zeit. Und wenn es auch nur 10 Minuten vor der Arbeit sind, bevor du aus dem Haus musst, nimm dir die Zeit, es bereichert dein Leben. Und das Coole ist, wenn dir die Motivation fehlt, musst du deinen Fokus erstmal korrigieren. Es ist kein Muss. Gott liebt dich trotzdem. Egal wie viel Zeit du mit ihm verbringst. Du musst auch kein religiöses Ritual starten und sagen, so, jetzt muss ich erstmal Buße tun, ich muss mich reinwaschen wie die Priester, ich muss jetzt erstmal das und das machen, bevor ich überhaupt zu Gott gehen kann. Nee, brauchen wir nicht. Ja, Buße tun ist wichtig und wir müssen unser Herz reinigen. Versteht mich nicht falsch, aber um zu Gott zu kommen und mit Zeit mit ihm zu verbringen, brauchen wir keine Rituale. Wir können direkt zu ihm kommen. Und es ist kein Muss, es ist keine Pflicht, aber ich kann dir sagen, du verpasst was. Ich will kein Spielverderber sein, aber du verpasst was ohne die stille Zeit. Und das wird dir so eine Leichtigkeit geben, nimm den Druck raus, dass du gar nicht anders kannst, als zu wollen. Und scanne dein Leben auf versteckte Götzen. Was lenkt dich ab? Was ist dir wichtiger als die Zeit mit Gott? Nach was sehnst du dich den Tag über? Wenn du von der Arbeit kommst, worauf freust du dich am meisten? Wenn du aufstehst, worauf freust du dich am meisten? Und ich glaube, wir alle werden dann jetzt nicht unbedingt Zeit mit Gott antworten, sondern irgendwelche andere Dinge, die uns Spaß machen, die unsere Seele befriedigen. Aber manchmal sind da Dinge, irgendwelche Serien, Sport, Romane lesen, Freunde, Hobbys, gewisse Dinge, die uns wichtiger sind als Gott. Und manchmal müssen wir unser Leben eben scannen und fragen, Herr, ist es zu einer Götze geworden? Hilf mir, dass du wieder wichtiger wirst. Und was lenkt dich während der stillen Zeit ab? Vielleicht ist es dein Ehemann, der ständig reinkommt und sagt, bist du bald fertig? Macht meiner Gott sei Dank nicht. Sondern, ja, scanne dein Leben, was dir wichtig geworden ist. Wichtiger als Gott vielleicht. Und ich kann dir sagen, wenn du mit dem Heiligen Geist einfach anfängst, das routiniert zu machen, immer wieder, und mach dir keinen Druck, sag nicht, ab jetzt will ich jeden Tag Zeit mit Gott verbringen. Wirst du nicht schaffen. Das wird dich so frustrieren. Auch unerwartetes, unbeabsichtigtes Experiment. Es wird dich frustrieren. Wenn du das jeden Tag mit Kraft versuchst, schaffst du es eh nicht. Fang einfach an, so oft du kannst. Und wenn es nur 3-4 Mal die Woche oder nur einmal die Woche ist. Aber es wird dich verändern. Es wird dein Herz so verändern, dass du dich bald nach mehr sehnst. Dass du gar nicht anders kannst. Und jetzt mittlerweile, wenn wir fertig sind nach der Arbeit und ich Sport gemacht habe und ich mir denke, oh, jetzt kann ich stille Zeit machen. Ich freue mich richtig drauf. Und das kann ich dir ans Herz legen. Das ist gigantisch. Und der allerwichtigste Partner in der stillen Zeit ist der Heilige Geist. Und damit hier die Bibelstellen nicht so lang sind, habe ich mal alle Bibelstellen, die ich so über den Heiligen Geist markiert habe. Farbsysteme können übrigens auch helfen. Ich habe so ein helles Lila für den Heiligen Geist. Alles, was ich so entdeckt habe über den Heiligen Geist, ist unglaublich wichtig für die stille Zeit. Zum einen ist er ein Geschenk, der Frieden, den wir durch ihn haben. Er ist der Ratgeber und der Stellvertreter Jesu. Er wird uns nie wieder verlassen. Er ist in uns, weil wir an Jesus glauben. Er wird uns lehren und erinnern, sagt die Bibel. Für alle, die vielleicht die Präsentation am Ende wollen und gerade nicht hinterherkommen, kann ich euch natürlich geben. Er führt uns in alle Wahrheit. Nur weil Jesus ging, hat er selber gesagt, konnte der Heilige Geist kommen. Nur weil Jesus ging, konnte der Vorhang zerreißen und der Heilige Geist in unsere Herzen kommen. Der Vorhang im Allerheiligsten. Wird die Welt von ihrer Sünde und Gottes Gerechtigkeit überzeugen, sagt Jesus über den Heiligen Geist. Er wird uns überführen, unser Gewissen stärken und uns zeigen, wir brauchen Gott. Er wird uns in alle Wahrheit leiten, wird uns nur sagen, was der Vater ihm gesagt hat. Und er wird Jesus verherrlichen, indem er uns alles offenbart, was er von Jesus empfängt. Und wir haben vorhin die Ströme des lebendigen Wassers gelesen, das ist der Heilige Geist. Das lesen wir hier in diesem Vers, dass diese lebendige Wasser in uns erquickt und fließt. Und wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Bevor wir das Lied gleich anhören, habe ich noch ein paar ganz kleine Tipps. Wenn du irgendwie Schwierigkeiten hast anzufangen, mach einen Bibelleseplan oder hör eine Predigt nochmal an. Mache ich ganz oft die Sonntagspredigten hier. Höre ich unter der Woche nochmal an und spul 100 Mal zurück und denke mir, boah, krass, wow. Dann schlag die Bibelstellen auf, die da genannt wurden. Schreib dir Notizen dazu auf. Das macht wirklich einen Unterschied. Übersetze Lobpreislieder, schreib Lobpreislieder ab, übersetz sie dir und überleg dir, was das für krasse Texte sind. Manchmal könnte ich nur über Lobpreislieder predigen, weil ich mir denke, boah, das sind so krasse Texte. Kauf dir vielleicht eine Studienbibel, wenn du nicht vielleicht schon eine hast, wo du wirklich die Verse mit den Kommentaren anschauen kannst. Klar sind es Offenbarungen von Menschen und der Heilige Geist wird dir vielleicht was anderes sagen, aber manchmal hilft es dir, die Verse zu verstehen. Schau Verse in unterschiedlichen Übersetzungen an, haben wir auch gemacht. Manchmal hilft es, das Große und Ganze zu verstehen. Kauf dir vielleicht eine Bibel mit Schreibrand und schöne Markierer, Marker, schöne Stifte, verändert viel. Ein Andachtsbuch, wenn du Schwierigkeiten hast anzufangen, kann helfen. Ein Farbsystem in deiner Bibel wird ganz viel helfen. Wenn du Verse über den Heiligen Geist suchst in deiner Bibel, kannst du nach der Farbe gucken und boah, ja, boah, boah, krass. Das hat mir unglaublich viel geholfen. Und was ich richtig cool finde, zwei Dinge, die ich die Woche entdeckt habe, ist ein Dankbarkeitsalphabet. Ganz verrückt, habe ich in einer Kinderandachtsbuch gefunden. Fang an, alphabetisch einfach mal aufzuschreiben, für was du dankbar bist. Muss halt immer nur ein Wort sein, können auch Sätze sein und irgendein Wort fängt dann halt mit A, B, C, D an. Und plötzlich fallen dir so viele Sachen ein, für die du dankbar bist. Ist richtig krass. Und dann hat die Faszination Bibel dieses Jahr die Bibel kompakt rausgebracht. Es gibt 1189 Kapitel in der Bibel und diese Kompaktbibel hat jedes Kapitel zu einem Satz zusammengefasst. Wenn du die Bibel schon kennst, ist es gigantisch, kannst du da durchlesen und dich dran erinnern, boah, ja, krass, boah, was Abraham erlebt hat, boah, krass. Und du kannst das Große und Ganze verstehen, wenn du wissen willst, um was geht's in jedem Kapitel. Richtig cool. Mach dir ein persönliches Ritual, irgendeine Routine, die für dich individuell passt, aber mach keine Religion draus. Und schreib dir die richtigen frag dich die richtigen Fragen. Wer hat diese Verse geschrieben? An wen sind sie geschrieben? Passt der Kontext? Gilt es auch für mich? Betrifft es mich? Wie kann ich es umsetzen? Was lerne ich daraus? Und bei alten Übersetzungen kannst du die Wörter nachschlagen, die da stehen. Ich habe noch ein paar mehr Tipps, falls dich noch mehr interessiert, kannst du auch noch mal auf mich zukommen. Aber meine Zeit ist leider am Ende, deswegen können wir jetzt dieses wunderschöne Lied anhören. Es heißt Sehnsucht und sie nuschelt an manchen Stellen. Ich hoffe, ihr versteht den Text, aber es ist wirklich ein ganz, ganz starkes, schönes Lied. Und wenn ihr mitsingen wollt, wenn ihr den Text könnt, singt einfach mit. Wenn ihr anbeten wollt, betet an, aber streckt euch einfach noch kurz diese paar Minuten nach Gott aus und fragt ihn, wie ihr eure stille Zeit gestalten sollt, wie es für euch leichter werden kann und betet, dass er euch eine Sehnsucht in euer Herz legt. Schule der Erweckung heißt es.
Da brennt ein Feuer in meinem Herzen, das mich verzehrt. Yeah. die Antwort. So lange ist die Antwort. Oh, 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 oh. Ich spüre den Blick, der immer auf mir ruht. Dein Herz, das schreit, das immer nach mir sucht.
Herr, ich danke dir, dass du jedem Einzelnen eine tiefe Sehnsucht in ihr Herz legst, dass du eine neue Leichtigkeit jedem Einzelnen schenkst, dass die stille Zeit unser Fokus sein wird im Alltag, dass es uns füllt, erfüllt und wir wirklich so eine Sehnsucht nach dir entwickeln. Danke, Herr, dass du unsere Herzen füllst, dass wir gar nicht anders können, als uns nach dir auszustrecken. Du bist die Antwort auf unsere Sehnsucht. Unser Herz schreit nach dir.